Das ist doch eine Begebenheit, oder? Mit diesem Paulus und Silas im Gefängnis, diesem Erdbeben. Geht's dir nicht manchmal auch so, dass du so etwas mit Gott erleben möchtest? Du singst und lobst und auf einmal bebt die Erde und am Ende geben viele Menschen ihr Leben Jesus. Das sind die Geschichten, die ich gerne in meinem Leben erzählen will. Oftmals leben wir in unserem Alltag, unser Leben und alles hat sich so eingespielt. Vielleicht kennst du das, wenig überraschend Neues. Auch unser Leben mit Gott bietet gefühlt wenig überraschend Neues. Und dann sehnen wir uns nach solchen Erdbeben, Glaubenserdbeben im positivsten Sinn. Wir sehnen uns danach, dass wir Gottes Wirken wie so eine physikalische Kraft spüren, die alles um uns rum und alle, die auch nicht an Gott glauben, so hart erschüttert, dass wir nur noch so fragen, was war denn das? Und dann können wir so sagen, ja, das ist mein Gott. Fantastisch, oder? Da, wo das herkommt, da ist noch viel, viel mehr. Da gibt's noch mehr. Wir erzählen dann von unserem großen Gott und von Jesus, seinem Tod, am Kreuz, seiner Auferstehung. Und alles wäre so einfach. Wow. So soll's immer sein, oder? Menschen erleben Gott, ich bin mittendrin, Gott gebraucht mich. Check. Faszinierend. Und mir geht's oft so, dass ich mich nach diesen Wundern sehne, nach diesen großen Taten Gottes. Und ich sehne mich danach und lebe in Erwartung von Erdbeben zu Erdbeben. Und wir kennen diese positiven Erdbeben, wir kennen sie aus unserem Leben. Wir können davon erzählen, wie Gott Beziehungen geheilt hat, Beziehungen versöhnt hat, Gebete erhört hat, wo er Kranke gesund gemacht hat, Türen geöffnet, Jobs, die auf einmal kamen. Und diese Glaubenshighlights in unserem Leben, die sind super. Versteht mich gar nicht falsch, die sind wunderbar. Und ich lieb's die Momente, wenn die Leute mir erzählen, dieser Moment, in dem die Gefängnistüren aufgegangen sind, sinnbildlich, und sie aufspringen und sie frei wurden von irgendwas oder irgendwas hat geklappt. Was wir aber so oft vergessen, ist, dass Paulus und Silas davor im Gefängnis waren. Bevor sie frei wurden, wurden sie geschlagen. Bevor sie frei wurden sie festgenommen. Bevor sie frei wurden sie auf den Pranger gestellt. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen, ist, was tun wir in diesen Zwischenzeiten? Was tun wir in diesem Pranger, diesem Gefängnis? Die Hände im Block, wenn wir nicht auf der Siegerstraße uns fühlen. Die Geschichte, die Ellen aus der Sicht des Wärters erzählt hat, beginnt ja in der Apostelgeschichte damit, dass Paulus, Silas, Timotheus und Lukas gemeinsam in Philippi sind. Philippi war ein Halt auf der zweiten Missionsreise von Paulus. Und vielleicht kennst du die Geschichte der Purpurhändlerin Lydia, auch sie kam kurz vor, die am Fluss auf die vier trifft und sich dann bekehrt und ihrem ganzen Haus und ist quasi die erste europäische Gemeinde, so kurz zusammengefasst. Und Philippi ist eine ganz besondere Stadt. Sie war keine Hafenmetropole wie viele andere Städte, mit viel Treiben, aber sie war eine größere Stadt in Mazedonien. Lukas nennt sie die bedeutendste Stadt in Ostmazedonien, was auch immer das heißen soll. Ich glaube, Hambach ist auch das bedeutendste Ort in Hohenlohe oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie eine römische Kolonie und sie hatte eine besondere Inschrift auf den Mauern. Da steht ein Verbot, dass unbekannte Religionen nicht in die Stadt dürfen. Okay? Das erklärt vielleicht auch das Gebetstreffen am Fluss und nicht in der Stadt. Und weshalb die Besitzer der Sklaven rufen, das sind Juden, sie reden Leute Dinge ein, die zum Widerspruch mit dem römischen Bräuchen stehen. So beschuldigen die Besitzerin der Sklaven Paulus und Silas. Ein solches Verbot auf der Stadtmauer setzt schon einen gewissen Grundton für das Leben innerhalb der Mauern. Und Philippi ist meines Erachtens die Art der Stadt, in der ich jetzt nicht unbedingt mit Fahnen schwenken umherlaufen sollte und sagt, ich bin Christ, schaut mich an, ich bringe was Neues. Und diese Frau oder das, was in ihr ist, sie schreit also Tag für Tag hinaus, das sind die Diener des höchsten Gottes. Wie geht Paulus damit um? Mir sind drei Dinge wichtig geworden in dieser Geschichte, die ich euch noch zusätzlich zu dem hier, dass Gott hält und er euer Held sein will, mitgeben möchte. Wenn wir die Glaubenserdbeben unseres Lebens anschauen, werden wir merken, dass oftmals der Schritt davor ein Glaubensschritt war. Paulus und Silas folgten dem Geist Gottes und gehen nach Mazedonien anstatt nach Asien. Sie gehen überhaupt auf eine Missionsreise, die sie in diese Stadt bringt. Sie wagen sich in diese Stadt, auch das ist ein Glaubensschritt, da reinzugehen, trotz diesem Verbot was Neues zu bringen und zu sagen, ja, das ist meine Aufgabe. Und Paulus ist voller Glauben, als er diese Frau befreit. Der hat sich wahrscheinlich so aufgeregt drüber, dass diese Frau nicht nur ihr Körper nicht ihr gehört und dass sie als Mensch von einem anderen Mensch besessen wird als Sklavin. Nein, auch ihr Geist gehörte nicht ihr. Und für die Leute rundherum muss es sicherlich so ausgesehen haben, als ob die Sklavin und die vier zusammengehört haben, wenn die jeden Tag gemeinsam über diesen Marktplatz schlendern und jeden Tag die Frau hinterher und hinterher. Vielleicht wollte Paulus auch ganz bewusst hier eine Grenze ziehen. Das mag vielleicht die Wahrheit sein, die du sagst, aber deine Wahrsagerei hat nichts mit unserem auferstandenen Gott zu tun. Und Paulus setzt sie frei. Was ein mutiger Schritt in dieser Stadt. Mit dieser Inschrift auf den Mauern. Paulus macht eine gefangene Frau frei und wird selbst zum Gefangenen. Und Paulus spricht im Römerbrief von solchen Bedrängungen. Brauche ich schnell meine Bibel? In Römer 5 lesen wir, aber nicht nur das, also dass wir stolz sein dürfen auf die Hoffnung, auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhaftes Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Was für eine Geduld hatten sie, dass sie nicht sofort gesagt haben, wir sind römische Bürger, lasst uns frei. In der Phase, in diesem Abschnitt, in diesem Moment, richten Paulus und Silas ihren Blick zu Gott. Sie loben und preisen den Höchsten und Allmächtigsten. Glaubensschritte und Bewährung. So wichtig. Wenn wir in diesen Situationen sind, wo wir Glaubensschritte gehen, dann lasst uns geduldig sein. Lasst uns auf die Bewährung, auf das Festwerden, auf das sich bewähren, lasst uns darauf warten. Und daraus wird Hoffnung entspringen. Und daraus entspringt Hoffnung auf was Großes. Und wir sind in diesen Phasen, wo wir uns geschlagen fühlen, gedemütigt fühlen und dann fühlt sich diese Geduld, die brennt einem unter den Fingernägeln. Man ist unruhig, man hält es fast nicht aus. Wir fühlen uns gedemütigt, ins Gefängnis geworfen. Wir fühlen uns wie so in einem Block. Wir können uns nicht richtig bewegen. Alles, was wir machen, irgendwie klemmt und hakt. Und hier bin ich am meisten neidisch auf Paulus und Silas. Wie sie diesen Blick haben, da zu singen. Wie sie da die Kraft haben zu singen, mitten in diesem Gefängnis, mittendrin. Ich frage mich immer, wie kann ich so eine Lebenseinstellung lernen, dass ich in dieser Situation noch immer loben und preisen kann. Und Gott sagt es eigentlich mit dem ersten Gebot, das Wichtigste ist, liebe deinen Gott von ganzem Herzen. Lobpreis ist ein Ausdruck dieses Gebots. Und Lobpreis, diese Einstellung, die Entscheidung, Lobpreis, Lob zu preisen, der richtet immer den Blick von mir, von meinem Kreis, richtet ihn immer nach oben zu Gott. Und dafür bewundere ich sie wirklich. Ich hätte mich wahrscheinlich, persönlich hätte ich mich bemitleidet, hätte so zu Gott, wahrscheinlich wären wir im Gebet gewesen, ich würde schon sagen, also danke jetzt dafür, vielen Dank. Danke, dass ich jetzt hier bin, weil ich das mache, was du mir aufgetragen hast. Und schau mal, wie hart ich es jetzt habe. Vielen Dank dafür. Aber Paulus und Silas loben Gott für das, was er tut und das, was er getan hat. Weil er hat großartige Dinge getan. Er hat eine Frau freigemacht. Er hat eine Gemeinde in Europa gegründet. wenn wir aufhören, auf Gott zu hoffen, wenn wir aufhören, auf ihn zu sehen, wenn wir aufhören, an sein Wirken in unserem Leben zu glauben, wenn wir diese Hoffnung nicht mehr haben, dann werden wir dieses Erdbeben auch nicht als sein Wirken erkennen können. Wenn wir den Blick von Gott weg hin auf uns und unser Leben richten, ist Gottes Wirken viel schwerer zu erkennen und zu identifizieren. Und vielleicht erst im Nachblick auf eine Situation werden wir merken, boah, da war Gott so am Wirken. Deswegen lasst uns geduldig schauen und hoffen und dranbleiben und immer wieder in Lobpreis vor Gott kommen und diesen Blick auf ihn immer wieder schärfen. Der Mensch an sich, mein dritter Punkt, Zeugnis im Gefängnis. Der Mensch erzählt lieber von seinen Siegen als von seinen Niederlagen, natürlich. Gefühlt erzählt der Deutsche nicht nur von den Siegen, sondern auch von, wie gut er beim vorhergehenden Kampf davongekommen ist. Da lässt man möglichst wenig Dreck an sich. Und Paulus und Silas werden nicht nur gefangen genommen, wie Schwerverbrecher, nein, sie geben auch Zeugnis in dieser Situation. Sie sind den anderen ein Zeugnis. Während sie wahrscheinlich selbst am schlimmsten dran sind als Schwerverbrecher, im tiefsten Gefängnis, im Block, gibt es sicher ein paar drumherum, die es nicht so, vielleicht für einen Diebstahl oder so, die nicht so schlimm dran waren. Und trotzdem sehen die Leute in dieser Situation, hey, wenn es denen da unten, ganz, ganz unten, wenn die noch immer ein Lied auf ihren Lippen haben, dann muss was Besonderes an denen dran sein. Was ist das für eine Einstellung, wenn wir durchs Leben gehen und die Leute um uns herum, unsere Kollegen, unsere Nachbarn, unsere Freunde, die sehen uns nicht nur, wenn wir stolz durchs Leben gehen und sagen, schau mal, wie gut es bei uns läuft und Gott segnet und ich habe ein neues Auto und Gott segnet, ich habe ein neues Haus, sondern die sehen, wie wir in Situationen wie diesen umgehen. Mir geht ein Satz über Leiterschaft schon ein paar Monate im Kopf rum. Dort hat ein Gemeindeleiter, wir waren auf dieser Gottesdienstkonferenz von der ETG, und da hat ein Gemeindeleiter erzählt, er hatte das Gefühl, dass er jemand auf der Bühne heilen soll. Und da ging schon so ein Raunen durch die Menge, es war Pastoren der ETG. Und einer meldet sich so und sagt dann, ja, aber Gott heilt ja nicht immer. Dann sagt er, ja, Gott heilt nicht immer, das stimmt. Und was machst du dann, wenn Gott nicht heilt auf der Bühne? Das ist ja auch blöd. Und dann sagt er, ja, das stimmt, ich stehe da vor 400 Leuten und Gott heilt nicht immer, nee. Aber meine Aufgabe als Leiter ist es, den Menschen auch zu zeigen, wie man damit umgeht, dass Gott nicht heilt. Und ich bin nicht nur da, die positiven, schönen Seiten, sondern auch zu zeigen, sondern auch, wie sie damit umgehen können, wie man damit umgehen kann, dass Gott meine Erwartungen vielleicht auch mal enttäuscht. Die Christen haben die Hoffnung. Wir haben diese Hoffnung aus Bewährung. Und mit dieser Zuversicht kann ich auch in schlechten Situationen, gerade im Gefängnis, sagen, gerade ist eher so Gefängnis in meinem Leben, kannst du deinen Freunden sagen, aber ich glaube, dass mein Gott frei macht. Und das allein ist schon Zeugnis, allein. Dass, hey, ich weiß, mir geht's gerade nicht gut, aber ich habe Hoffnung in meinem Leben, weil Gott mir das zugesagt hat. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich weiß, mich beutelt's von links nach rechts. Aber Gott hat es mir versprochen. Und dieses Zeugnis, dieser Lobpreis, wird deine Situation verändern. Und die Leute um sich herum werden dich fragen, wie funktioniert das nur? Und ich lese nochmal Römer 5. Da wir nun mal aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Nicht die Liebe Gottes wird ausgegossen werden, nein, sie ist ausgegossen in uns. Und mit dieser Gewissheit, ja, das möchte ich euch einfach noch mitgeben, heute Morgen, zu dem, was die Ellen gesagt hat, dass wir wirklich in dieser Gewissheit leben dürfen. Amen. Wir wollen jetzt Lieder singen, Gott preisen, ihn loben und diese Perspektive der Hoffnung ganz neu vertiefen.